Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Kann der Baumgartball nach dem Aus des Walterballs eine neue Ära beim HSV prägen? Nach den ersten beiden Spielen des neuen Trainers steckt noch etwas Sand im Getriebe. Auf den hart erkämpften 1:0 Hallensieg gegen Elversberg folgte am vergangenen Wochenende der Stimmungskiller beim 1:2 zu Hause gegen Osnabrück. Ist der Trainereffekt etwa schon wieder verpufft? Und kann Baumgarts Pressingfußball in der Rolle des Favoriten funktionieren? In der heutigen Folge von HSV Wir müssen reden, wollen wir die Taktik bis ins Detail sezieren und vor allem nach vorne blicken, was sich jetzt ändern muss. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße meinen Kollegen, dem abkippenden Linksverteidiger Maximilian Brunner. Moin Max.
Moin Stefan, ich weiß nicht, wie du auf Linksverteidiger kommst, aber solange ich nicht bei dir auf der Bank sitze, ist alles okay. Ich freue mich auch.
Ich habe überlegt, was die wichtigste Position im Fußball ist und bin sofort auf den Linksverteidiger gekommen. Ja, noch wichtiger sind unsere Gäste heute und wir freuen uns ganz besonders über die Leute, die mehr als nur Laptop-Trainer unter den Twitter-Usern sind. Mit ihrem Blog Rautenball haben sie ein neues Projekt ins Leben gerufen, das einen tiefgründigen taktischen Schwerpunkt verfolgt. Herzlich willkommen Benedikt Lehmann und Robert Moltan vom Rautenball. Moin, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Moin.
Ja, da es euer Projekt noch nicht ganz so lange gibt, wollen wir erst einmal ein bisschen über euch was erfahren und ja, den Ursprung eurer Idee und taktischen Expertise erfahren, bevor wir überhaupt beim HSV richtig tief einsteigen. Robert, vielleicht kannst du einmal zu Beginn erzählen, wie die Idee überhaupt entstanden ist.
Ja, die Idee ist entstanden, glaube ich, so gegen Ende letzten Jahres, als wir uns eigentlich zunehmend vermehrt über Twitter ausgetauscht haben wir drei, den sogenannten Walterball, den Daniel.
Jetzt Baumgartball, ne?
Jetzt Baumgartball, genau, war wichtig. Den Daniel, dann den Benedikt und ich, das Ganze fand über Twitter statt, also Ex, und hatte dann irgendwie schon richtige Arien zufolge, dass wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben und dann kam ein Till Hischmüller auf die Idee, hey, das, was ihr da macht, das wäre vielleicht ganz gut, auch mal so im Diskurs für den HSV zu haben, und zwar auf eine analytischen, nüchternen Art und Weise und nicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken, wie es sehr, sehr häufig und vor allen Dingen auch enorm emotional um den HSV herum passiert. Vielleicht möchtest du einmal weitermachen, Benedikt.
Wenn ich da vielleicht ganz kurz noch zwischen einhaken darf, Till Hischmüller, man kennt ihn noch, er hat vor einem Jahr den Apfeleintrag gegen Marcel Jansen gestellt, der dann letztlich keine Mehrheit auf der Mitgliederversammlung des HSV fand. Das nur zur Einordnung. Jetzt, Benedikt, kannst du gerne weiter eure Idee erklären.
Ja, also angefangen hat, wie Robert das schon gesagt hatte, ist mit Till, der mich zunächst kontaktiert hat und meinte, ihr macht da schon die ganze Zeit ganz viel Sachliches auf X, beziehungsweise ehemals Twitter. Und ja, dann hat er uns alle zusammengerufen in Zoom-Call und hat uns vorgeschlagen, dass wir doch mal eine Plattform erstellen könnten. Und war sozusagen der Initiator dieser gesamten Idee eigentlich. Es ging letztlich einfach darum, dass man als Fußballfan im Allgemeinen, aber vielleicht als HSV-Fan ganz besonders, ja auch ein bisschen Schmerz verspürt teilweise und da viele Emotionen hochkommen. Und dadurch, dass Miteinander natürlich auch teilweise ein bisschen beeinträchtigt wird und die Kommunikation miteinander. Und wir wollen dem letztlich einfach ein bisschen entgegenwirken, indem wir durch sachliche Beiträge uns mit dem Fußball an sich auseinandersetzen. Nicht das Drumherum unbedingt, obwohl wir vielleicht dazu auch teilweise mal einen Kommentar haben werden. Aber grundsätzlich soll es um den Sport selbst gehen und wir wollen uns eben sachlich damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass wir immer alle einer Meinung sind, aber wir haben es uns zur Mission gemacht, dass wir unsere Meinung fundiert begründen auf der Basis von taktischem Wissen, auf der Basis von Daten. Daten ist dann besonders bei mir ein großer Teil dann auch mit dabei. Und ja, hoffentlich können wir damit eben einfach das gesamte Miteinander unter Fans ein bisschen, ja, ein bisschen beitragen dazu, das zu verbessern. Ja, darum soll es letztlich gehen.
Es klingt erstmal sehr aufwendig. Ich kann mir vorstellen, dass ihr ja so ein bisschen eurer Freizeit da auch immer opfern müsst. Oder wie viele Stunden gehen da pro Woche drauf?
Unterschiedlich. Ich weiß es gar nicht, wie das bei den anderen beiden genau aussieht. Bei mir sind es meistens so die Abendstunden. So nach 6 Uhr gehe ich erst mit dem Hund raus und dann komme ich wieder rein und schaue mir ganz viele Sachen an. Ob es Daten sind, die alte Fußballspiele des HSV nochmal, mache mir Notizen. Das sind dann schon mal so 2 Stunden pro Abend teilweise, aber jetzt nicht unbedingt jeden Abend.
Das heißt, wenn wir das richtig verstanden haben, Robert, dann kanntet ihr euch noch nicht vorher, sondern ihr habt den ersten Austausch über Twitter oder ehemals Twitter, heute X, dann eben getätigt, zusammen mit damals noch Walter Ball, heute Baumgart Ball. Habt ihr euch dann auch irgendwann mal getroffen, um dann auch wirklich euer Projekt dann auch zu konkretisieren?
Nee, das war in der Tat. Also wenn es um physisches Treffen geht, dann nein. Das war in der Tat, wie Benedikt das vorhin meinte, nur ein Zusammenholen von uns dreien über Zoom damals. Und so ist der Gedanke und die Idee dann entstanden und relativ schnell gewachsen, ja.
Woher habt ihr denn überhaupt euer taktisches Know-how, dass wir hier keine Blindgänger sitzen haben im Podcast? Robert, erzähl mal, was hast du für ein Background?
Ich glaube, ich habe Fußball gespielt, seitdem ich 3 bin. Okay. Habe das dann hochgespielt bis, ich sag mal, in den höchsten Amateurbereich. Ich habe 2,5 Jahre Oberliga gespielt in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Habe dann noch lange Zeit Landesliga gespielt und in den Niederungen. Und habe mich eigentlich nebenbei schon sehr, 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 sehr vehement mit Taktik auseinandergesetzt. Und konnte damals als Torwart auch gut das Spiel betrachten. Von daher war ich auch schon da relativ lösungsorientiert und taktisch unterwegs und habe dann, nachdem ich quasi mit Corona meine Karriere in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen darf, beendet habe, auch relativ schnell angefangen, als Trainer tätig werden im Amateurbereich.
Bei welchem Verein?
Bei VfL 93.
Am Stadtpark, bekannter Verein in Hamburg.
Genau, im Stadtpark sogar, alter Traditionsverein. Genau. Genau, und habe dann dort auch binnen in kürzester Zeit die zumindest hier im Landesverband vorhandenen Lizenzen durchlaufen, um da ein bisschen mehr Fundus hinterzugeben.
Ja. Welchen Trainerschein hast du denn, wenn du die Lizenzen durchlaufen hast?
Ich habe jetzt Ende letzten Jahres, also im Dezember, mit Auszeichnung die UEFA B-Lizenz.
Ja. Und Benedikt, bei dir haben wir schon gehört, du bist so ein kleiner Statistik-Nerd, kann man das so sagen. Woher kommt die Leidenschaft?
Die kommt also einerseits aus meinem Beruf. Also ich bin Sozialwissenschaftler und dadurch braucht man auch ein wenig statistisches Wissen und das, was im Fußballgeschäft so stattfindet an Statistiken, zumindest das, worauf ich so Zugriff habe, ohne viele hunderte Euro auszugeben pro Monat, ist jetzt nicht so schwierig für jemanden, der darin geschult ist. Und ich hatte ein gewisses Interesse. Ich bin wahrscheinlich am ehesten dran an diesem Begriff Laptop-Trainer in dieser Gruppe. Wir haben da so letztlich einfach 3 verschiedene Standbeine. Man könnte sagen, der Walterball, oder Baumgartball oder Daniel hat eben diesen Standpunkt.
Nennen wir ihn Daniel.
Nennen wir ihn Daniel. Das ist schließlich auch sein Name. Er hatte ja schon so seine ganze Sache auf X mit den Gegner und Spielanalysen. Robert ist der Trainer, er hat sich selbst gerade vorgestellt. Und ich bin dann sozusagen der Statistiker. Und ja, das bringe ich dann einfach aus meinem akademischen Werdegang raus und habe zugleich eben mich über die Jahre viel mit Fußballtaktik und so befasst. Und das bringe ich dann und versuche, so weit wie ich kann, zusammenzubringen. Denn Statistiken außerhalb des Zusammenhangs der Lesen bringt jetzt auch nicht so viel. Man muss ja auch ein bisschen was davon verstehen, was die überhaupt bedeuten im realtaktischen Kontext.
Ihr bedient ja mit eurem Blog so ein Stück weit eine Nische. Also ihr bezieht euch ja ausschließlich eigentlich auf taktische Einordnung mit HSV-Bezug natürlich. Welches Ziel verfolgt ihr mit eurem Projekt Rautenball, Robert? Und wollt ihr auch mal wirtschaftlich davon zehren oder soll es ein zweites Standbein werden?
Also der zweite Teil der Frage, ich glaube, so weit sind wir gar nicht und so weit haben wir uns ehrlicherweise auch noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Was das erste angeht, da war wirklich unser ganz klares Ziel zu sagen, hey, das, was da auf dem Platz passiert, das wollen wir wirklich so objektiv und analytisch, wie es nur geht, vorstellen, darstellen und behandeln. um so wirklich in der Tat eine gewissen Sachlichkeit in die sogenannte Twitter-Bubble reinzubekommen, die doch sehr vor Emotionalität nur so platzt.
Okay. Benedikt, vielleicht kurz nochmal zurück zu dir. Du bist uns gerade nur digital zugeschaltet, muss man zugeben. Du wohnst oder ja, lebst in Budapest. Wie kommt es denn überhaupt, dass man als Wahl-Budapester zumindest so HSV-Fan wird überhaupt?
Weil ich Hamburger bin. Ich bin in Hamburg geboren und habe dort meine Jugend, also bis zum 15. Lebensjahr habe ich dort gelebt und dann bin ich um die Welt gereist sozusagen. Aber bis dahin war ich immer in Hamburg und habe aber auch nie irgendwie den Kontakt verloren zur Stadt und zu dem Verein. Ja, daher kommt das. Also und einmal Hamburger, immer Hamburger.
Und du warst dann ja auch eine Zeit lang in London, wenn ich das richtig verfolgt habe. Kannst du das noch einmal erklären, wie du so im Laufe der Jahre durch die Welt gereist bist?
Ja, also zunächst habe ich in meiner Jugend in Südostasien gelebt und dann für Studium bin ich nach England gezogen. Und habe dann ja eine Weile auch in London gelebt, aber in verschiedenen Bereichen des Landes, im Südosten, im Norden, habe ich da wirklich insgesamt 10 Jahre gelebt. Und dann vor einigen Jahren bin ich dann jetzt nach Budapest gezogen, ja aus privaten Gründen, weil meine Verlobte hier lebt, Ungarin ist. Und ja, da passte das zusammen.
Okay. Und neben dem HSV auch Fan von Ferencváros Budapest oder wie sieht das aus?
Eher nicht. Und dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen Kritik erfahren von meiner Verlobten, weil die so ein bisschen, ich sag mal, rechtes politisches Gut in der Fanszene drin haben, was vielleicht nicht so schön ist. Oder ziemlich, ja, weit rechts.
Dann kommen wir lieber wieder auf die Fanszene des HSV zurück. Ihr seid bei X teilweise mit euren Klarnamen, auf jeden Fall mit euren privaten Accounts unterwegs, aber auch natürlich mit eurem Projektnamen Rautenball. Grob zusammengefasst, wart ihr jetzt nicht so hundertprozentig begeistert von den ersten beiden Spielen unter Steffen Baumgart? Diese Meinung hatten natürlich auch noch andere Leute. Gerade Daniel, der jetzt heute nicht mit dabei ist, hat sich da auch etwas kritischer geäußert. Robert, wo siehst du denn den größten Optimierungsbedarf unter Steffen Baumgart beim HSV?
Also eindeutig im Spiel mit dem Ball, also im Ballbesitz. Ich denke, um vielleicht auch mal das Positive hervorzuheben, dass quasi so ein Stück weit seine Steckenpferde, was er ja auch immer wieder betont hat am Anfang und was wahrscheinlich auch am schnellsten umzusetzen ist, Thema Nummer 1 Angriffspressing, Thema Nummer 2 das Gegenpressing nach Ballverlust, eigentlich schon ausgezeichnet funktioniert. Also wenn man sich das anguckt, jetzt ganz allein das Spiel gegen Osnabrück, wenn man sich da die ganz allein die Passmap irgendwie von Osnabrück anguckt, die haben alles langgeholzt, sprich, das Angriffspressing muss funktioniert haben. Hohe Ballgewinne kannst du auch nicht erzielen, wenn nicht ein kurzer Pass hinten gespielt wird, sondern jeder Ball lang rausgeht. Und auch nach Ballverlust hat der HSV kollektiv, und das war in den vergangenen Spielen auch unter dem alten Trainer nicht mehr so, wirklich umgeschalten, konsequent in Ballnähe Druck gemacht. Und vor allen Dingen auch dann entweder einen unkontrollierten Schlag erzwungen, also einen unkontrollierten langen Ball oder teilweise auch oben schon entsprechende Ballgewinne erzielt.
Du hast jetzt gerade gesagt, das Angriffspressing muss funktioniert haben. Hast natürlich auch davon gesprochen, dass Osnabrück unkontrollierte lange Schläge nach vorne dann eben als Antwort auf die Pressingreihe des HSV hatte. Ich hatte das Gefühl von oben von der Tribüne, dass genau das der Plan von Osnabrück war, sprich den HSV gar nicht erst in seine Pressingmomente kommen zu lassen, indem man von vornherein den langen Ball sucht und sehr relativ schnell auch 4 Angreifer auf Höhe der Viererkette des HSV platziert, um dann eben auch diesen langen Ball empfangen zu können. Das gelingt natürlich nicht immer. Ich hatte trotzdem das Gefühl, das ist der klare Plan von Uwe Koschinat. Und genau so wollte man eigentlich dem Pressingfußball von Steffen Baumgart-Dinka, ja, austragen.
Genau, auf der anderen Seite muss man an der Stelle aber auch sagen, dass ich als Innenverteidiger oder auch generell als Verteidiger, wenn ein langer Schlag kommt, der vielleicht auch durch ein gewisses Anlaufen unkontrolliert geschlagen wird, einfach wirklich in Anführungsstrichen ein einfaches Spiel habe, in dem ich in den Ball gehen kann und den Ball klären kann. Was dann viel, viel wichtiger war und auch die Situation hat der HSV eigentlich sehr gut gestaltet, ist, dass man da eine entsprechende Vernetzung auf der 6 hat. Das wird auch eigentlich konsequent mit Meffert in den ersten beiden Spielen so dargestellt, so dass du die zweiten Bälle aufnimmst. Und ich glaube, auch da hatte der HSV eigentlich großen Erfolg, dass sämtliche zweiten Bälle gewonnen werden konnten. Und insofern, ja, mag sein, dass der Plan von Koschina gewesen ist, aber es bleibt der für mich am einfachsten zu verteidigende Ball. Ein langer Schlag von hinten für den Innenverteidiger, wo ich in den Ball reingehen kann. Und das wurde eigentlich konsequent wegverteidigt. In dem Sinne war eigentlich alles gut.
Das Wegverteidigen ist das eine, vielleicht um Benedikt nochmal dazu zu holen. Diese Art, offensive Ball oder Offensivpressing zu spielen, um dann hohe Ballgewinne zu haben, also ich erinnere mich an eine Szene, wie Königsdörfer dann nach 5 Minuten ungefähr aus einer so einer Situation resultierend halbwegs frei vorm Tor auftauchte und dann den Ball eigentlich machen muss, meiner Meinung nach. Ist dadurch, dass der HSV eigentlich ja immer mehr Ballbesitz hat als der Gegner, zuletzt war es auch nicht immer so, aber normalerweise schon, gerade gegen kleinere Teams, ist das überhaupt aus deiner Sicht, Benedikt, die richtige Herangehensweise, wenn man ja eigentlich doch mit Ball dominieren will?
Ja, doch, absolut. Also auch schon beim vorigen Trainer wäre es, denke ich, richtig gewesen, wenn man noch mehr wieder dieses hohe Anlaufen drin gehabt hätte. Und man merkte auch wenn es jetzt gerade erst 2 Spiele waren, und da darf man nicht unbedingt von statistischen Trends und so sprechen, das ist dann eher gefährlich. Aber wenn man das mal machen möchte, dann merkt man oder dann sieht man schon auch, dass zum Beispiel die Gegner des HSV in den letzten 2 Spielen weniger in das eigene Drittel reinkamen, dass sie weniger in den eigenen Strafraum kamen. Interessanterweise, wenn man es runterrechnet auf irgendwie gleichwertige Ballbesitzer, also wenn man jetzt vergleicht, wenn man immer davon ausgeht, die Mannschaft hat 50% Ballbesitz und rechnet dann diese Werte an, dann hat sich eigentlich nichts Großes verändert. Das heißt letztlich, wenn man das mal interpretieren möchte, dass man, wenn man den Ball nicht hat, immer noch ähnlich instabil oder ähnlich viel den Gegner ins eigene Drittel und in den eigenen Strafraum reinlässt. Aber das ist eben nicht die Spielidee. Ähnlich schon wie bei Walter, jetzt auch bei Baumgart, ist eben die Idee, dass man defensiv stabiler steht, weil man hoch anläuft, aggressiv ins Pressing, Gegenpressing geht. Also ich denke schon, dass es genau dieser Mannschaft eigentlich zugutekommt, wenn man so reingeht, weil man wahrscheinlich defensiv gar nicht unbedingt die Strukturen dann drin hätte, um sich wie zum Beispiel St. Pauli oder andere Mannschaften irgendwie da abzusichern. Doch absolut richtiger Ansatz, würde ich sagen. Und einfach auch defensiv sich zu verbessern, indem man am Ball dominanter ist.
Wir haben jetzt also schon ein paar Dinge gehört, die ihr von den Ansätzen her durchaus positiv bewertet. Jetzt ist es aber in der Umsetzung dann am Ende so, dass die ersten 2 Spiele eben wirklich noch einfach auch noch gar nicht diese Spielidee gezeigt haben, die Steffen Baumgart auch hier sehen will beim HSV. Es ist sicherlich aktuell eine Steffen Baumgart-Light-Version, die wir hier sehen. Robert, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft aktuell vielleicht noch zwischen 2 Systemen pendelt, dass sie immer noch Züge von Tim Walter auch letztlich umsetzen und gleichzeitig aber auch die Forderung des neuen Trainers umsetzen wollen und dadurch so nichts Halbes und nichts Ganzes entsteht?
In meiner Welt ja. Und zwar, wenn man sich den Ballbesitz anguckt. Zum einen wird deutlich, dass da schon von den Positionierungen der Spieler eine deutliche Veränderung vorgenommen wurde. Also wenn ich mir die Viererkette angucke, dass wir auf einmal mit doch 2 recht flachen Außenverteidigern agieren, wenn wir mit 2 designierten Sechsern nebeneinander spielen und nicht so wie zuvor bei Walter, wo wir 2 offensive 8er-Räume besetzt hatten, aus dem Zentrum heraus.
Meinst du, dass Ludwig 30 jetzt eher ein bisschen zurückgezogen hat?
Exakt, genau das. Und im Wesentlichen gibt es eine Riesenunterscheidung vom Angang des Positionsspiels her und von dem Prinzip hier mit dem Ball. Was ich damit meine ist, wenn ich mir den Spielstil von Walter angeguckt habe, dann hast du durch dieses konsequente Spielen und Gehen, was dann dazu geführt hat, dass man in so Positionsrochaden gekommen ist, dass eben halt ein Miro Moheim sehr häufig auf der 6 agiert hat, dass es eigentlich komplett egal war, welcher Name dahinter steht, sondern die Positionen waren besetzt. Davon ist man jetzt ein Stück weit weggegangen. Also wir haben jetzt Innenverteidiger, die konsequent die Innenverteidiger besetzen. Wir haben ein klares Positionsspiel. Immer mehr. Und das ist der Punkt, und da gebe ich dir absolut recht, das vermischt sich gerade so ein bisschen. Wir haben, ich zumindest habe das Gefühl, dass Walter eigentlich ein sehr direktes Spiel durchs Zentrum haben möchte und da gerade auch in den offensiven Halbräumen, also quasi vorm 16er seitlich, eine personelle Präsenz haben möchte, sei es jetzt, ob da ein eingerückter Königsdorfer steht.
Meinst du Steffen Baumgart, richtig?
Genau, Steffen Baumgart. Oder auf der anderen Seite, halbrechts macht das sehr häufig Verrei. Wohingegen bei Walter ist noch so war, dass man sehr, sehr häufig so agieren wollte oder agiert hat, dass die Achter, zum Beispiel Reis oder Ferrei, extrem weit nach außen bis zur Außenlinie rausgekippt sind, um da dann Überzahlen zu erschaffen und dann in die Tiefe zu gehen und da auch wieder mit den Walterschen Prinzipien spielen und gehen, spielen und gehen, spielen und gehen. Und da ist es bei Baumgart doch eher ein Fokus auf ein anderes spielerisches Element, und zwar mit Pässen versuchen, Linien zu brechen und eben halt nicht durch das Spielen und Gehen immer wieder Räume freizuziehen, wo ich dann rein dribbeln kann. So dass Baumgart eher auf das Passspiel setzt an der Stelle und klare Positionsstrukturen, und Walter eben halt dann eher fluide agiert. Und das vermischt sich gerade so ein bisschen, wenn ich mir gegen Osnabrück angucke, dass wir auf einmal Szenen hatten, wo auf der linken Seite Reis wieder im Walter-System komplett auf die linke Seite rausgibt, dahinter ein Katterbach komplett linear auch auf der Außenbahn bleibt und nicht wie unter Walter dementsprechend nach innen kippt. Und davor auch noch ein Ramsey Königsdorfer im Halbraum steht, der die ganze Seite beziehungsweise die Laufwege dann auch noch zumacht und keinen proaktiven Lauf in die Tiefe macht etc., um da auch noch diesen Ballungsraum zu haben. Also es vermischt sich alles. Und es ist noch nicht klar, eine Idee zu erkennen, was aber aus meiner Sicht auch vollkommen normal ist, weil das Spiel mit dem Ball, um da diese Prinzipien zu brechen, absolut die meiste Zeit einfach benötigt, um das einzuschleifen.
Du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel bei den Innenverteidigern im Spielaufbau, dass sie eben nicht in den Sechserraum reinrutschen sollen und wo Jonas Meffert den Platz machen muss. Mir ist ist trotzdem noch aufgefallen, dass zum Beispiel Schonlau häufiger mal im Spielaufbau dann doch in den Sechserraum gerutscht ist. Benedikt, was glaubst du, wie viel Walterball ist noch im Baumgartball drin und wie lange braucht sowas auch, um sich dann ja komplett durchzusetzen?
Ja, zum Teil ist es natürlich ein bisschen Spekulation, aber wenn man mal die Aussagen von Baumgart in den Pressekonferenzen zuletzt sich anhört, da habe ich zumindest den Eindruck, dass er in Ansätzen offen dafür ist, gewisse Elemente beizubehalten. Also er hat schon davon gesprochen, dass seine Spieler eben auch so die, also besonders Schonler, solche Möglichkeiten haben, wie dieses Pass, dieses Spielen und Gehen zu spielen, dass vereinzelt das dann eben doch noch umgesetzt werden darf, aber es eben nicht mehr die Hauptlösung sein soll. Insofern, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Aspekte davon drin bleiben werden. Natürlich könnte das jetzt auch noch dazu führen, dass man durch so eine Idee, dass man es beibehalten möchte, aber nicht ganz, ist die Entwicklung in den anderen Bereichen, wo man eigentlich ja, noch mehr übers Passspiel gehen möchte, mehr so über linienbrechende Pässe spielen möchte, dann, dass das sich vielleicht nicht so schnell entwickelt, weil man eben immer noch als Spieler die Option hat, diesen anderen Weg zu wählen, und die kennt man aktuell vielleicht noch besser. Ja, aber ich denke, bei Schonlau besonders, der ist so gut darin, dass man ihm das wahrscheinlich nicht verbieten wird, und er es wahrscheinlich auch ja weiterhin so machen wird, wie jetzt in den letzten zwei Spielen.
Mir ist allerdings eine Szene gleich am Anfang der Partie aufgefallen, da hat Schonlau genau dieses typische Positionsspiel von Cem Walter dann eben auch praktiziert, ist direkt auf die Sechs gelaufen und Steffen Baumgart hat ihn erstmal zurückgepfiffen. Also ich bin gespannt, wie lange er das dann auch noch so umsetzen darf, wie er es aktuell tut. Ich habe das Gefühl, dass es Steffen Baumgart nicht wirklich gefällt, er gleichzeitig aber sieht, dass Schonlau es einfach auch kann und letztlich keine Fehler und keine Ballverluste dadurch entstehen. Ich glaube, er will vor allem, dass alle anderen Abwehrspieler genau das nicht machen. Robert, du hast da noch was zu ergänzen?
Ja, nur eine Sache zum Thema Schonlau. Ich glaube, Baumgart wäre genauso sauer, wenn Schonlau freie Räume nicht andribbeln würde. Also wenn es zu Szenen kommt, dass man auf der rechten Seite aus irgendeinem Grund rausspielt und dann einen freien Schonlau reinspielt auf seine Innenverteidigerposition, wenn er dann nicht progressiv andribbelt, dann wäre Baumgart genauso sauer. Aber dieses Spielen und Gehen und Positionsrückschaden von Innenverteidiger, Sechser und Außenverteidiger, ich denke, das will er raus haben.
Ja. Robert, du hast gerade ja auch beschrieben, wie das Positionsspiel der Abwehrspieler unter Tim Walter mal aussah. Jetzt ist es so, dass Steffen Baumgart in seinen ersten zwei Wochen erstmal den vollen Fokus darauf gelegt hat, den Abwehrspielern genau dieses Positionsspiel bzw. diese Rochaden auszutreiben. Jetzt, da er gesehen hat, okay, offensiv hapert es aber aktuell, will er den Fokus auch mehr auf das Angriffsspiel setzen. Wo siehst du denn, Lösungsansätze, um vor allem auch diese Chancenarmut zu bekämpfen? Wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, die Außenstürmer sollen verstärkt nach innen ziehen und nicht so sehr an der Außenlinie kleben. Aber wo siehst du Möglichkeiten und Ansätze, damit der HSV auch wieder häufiger aufs Tor schießt? Es waren nur 3 Torschüsse gegen Osnabrück.
Vor allen Dingen dadurch, dass man in allem, was man tut und in dem, was Baumgart einführen will, genauer wird. Ich habe auch im Spiel gegen Osnabrück, und ich glaube, das hat Baumgart nach dem Spiel auch in der PK gesagt, eine Vielzahl von Durchbrüchen gesehen, eigentlich in den 16er hinein. Also das passierte meistens dann, komischerweise übrigens, wenn die Außenpositionen gehalten wurden und dann durch einen tiefen Lauf aus dem Achterraum heraus, durch Ferrei, durch Meffert, die das gemacht haben, oder auch durch einen Außenverteidiger von Katterbach, der dann eben halt nicht so klassisch hinterläuft von außen, sondern vorderläuft in den 16er rein, dass dort eben halt reingespielt wurde, durch einen Chip, durch einen flachen Pass sogar teilweise von außen. Erste Halbzeit das Ding vor dem Elfmeter zum Beispiel, wo Reis mal wieder ganz weit rauskippt und Katterbach dann eben halt den geraden Weg macht und dort den Ball erhält. Das sind Spielelemente mit diesen tiefen Läufen aus dem Achterraum heraus, die vor allen Dingen Baumgart, glaube ich, auch sehr fördern möchte. Das ist auf jeden Fall ein valides Mittel. Die Anschlusshandlung war brutal schlecht am Wochenende, muss man ganz klar so sagen. Da waren, ich glaube, 4 oder 5 Szenen, wo wir durchbrechen und Chipball direkt auf einen kurzen Pfosten zum Torwart spielen, wo du eigentlich 3 Optionen hast, das Ding direkt flach vor die Kiste zu bomben, wie Katterbach das vorm Elfmeter gemacht hat, wirklich einen richtigen Chipball auf einen langen Pfosten, was der schwerste Ball ist, wie bei der Riesenchance von Ramsey Königsdörfer, oder eben halt mit den Ball einmal noch mitzunehmen, dann scharf in den Rückraum zu setzen. Dafür brauchst du, und das ist so das nächste Element, was auch noch verstärkt aus meiner Sicht hinzugefügt werden muss zum Spiel, ein sehr starkes Nachrücken, gerade aus dem Zentrum, dieses Nachlaufen und Vernetzen aus dem 6er, 8er Raum zu den Stürmern, die eben halt durch tiefe Wege die Räume eigentlich freiziehen. Du brauchst, wenn du es so anlegst, dass du mehr durchs Zentrum spielen möchtest, mit einem klaren Positionsspiel, brauchst du auch andere Spielelemente drin. Das heißt, spielen und gehen durchs Zentrum schon auch schwierig. Machst du vielleicht, wenn du so ein starres Positionsspiel hast, eher so mit dem Spiel über Dritten. Sprich, ich spiele jetzt einen Ball geradeaus auf Glatzel. Die Szene haben wir sehr häufig gehabt. Und durch ein vernünftiges Nachzugverhalten von den Achtern und so weiter legt Glatzel den Ball dann eben halt auf einen dritten Spieler dann ab, der wieder frei mit dem Ball am Fuß in Richtung Tor dann das Spiel vorantreiben kann.
Wir haben jetzt im Abendblatt zu Beginn dieser Woche berichtet, dass Baumgart perspektivisch eine Umstellung plant, im Sturm mit einer Doppelspitze zu agieren. Das hat er auch schon bei seiner Antrittspressekonferenz so angedeutet. Läuft wahrscheinlich dann auf Glatzel und Königsdörfer eben hinaus. Wird er voraussichtlich jetzt erstmal so testen wollen. Benedikt, siehst du das als Lösung dieser ganzen Offensivprobleme, auch wenn die Flanken dann vielleicht mal nicht so ganz genau kommen, dass dann zumindest 2 Stürmer in der Nähe des Balls sind?
Es ist auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Argumente dafür. Zum einen, um eben die Boxbesetzung zu verbessern, weil man diesen weiteren Spieler da vorne von vornherein drin hat. Auch in dieser Kombination zwischen Glatzel und Ramsey Königsdörfer gibt es diese Dynamik. Glatzel hat es ja als Charakteristik, dass er sich gerne auch fallen lässt und sich am Spiel etwas tiefer bisschen beteiligt. In solchen Situationen kann dann ein Spieler wie Königsdörfer gut die Tiefenläufe machen. Also diese Dynamik kann auch sehr gut funktionieren. Zugleich hatten wir diese Saison auch einige Probleme mit den Flügelspielern. Insofern, wenn man da jetzt das Flügelspiel eher über vielleicht die Außenverteidiger gehen möchte, wo es auch noch Fragezeichen gibt, da können wir vielleicht später drüber sprechen. Also die Fragezeichen gibt es, aber es wäre halt ein Argument, wenn die Flügelspieler Probleme haben. Gut, Dompe ist zuletzt gut in Form gewesen, jetzt ist er allerdings wieder irgendwie verletzt und auch krank, glaube ich, zwischenzeitlich gewesen. Aber ansonsten eben, Ramsey Königsdörfer ist eigentlich kein traditioneller Flügelspieler. Jatta hat Stärken, aber eben auch technische Schwächen. Und Levin Öztunali hat eben auch eine schwierige Saison. Insofern fehlen einem so ein wenig die Flügelspieler der Variante Dompe oder andere. Und dann könnte es durchaus Sinn machen, dann eben mit zwei Spitzen zu spielen, das Flügelspiel anders aufzuziehen, ja.
Wir können ja vielleicht direkt auf deinen Einwand zu sprechen kommen, dass du Fragezeichen bei den Außenverteidigern siehst. Miro Muheim ist ja eigentlich einer der besten Flankengeber unter den Außenverteidigern der Liga und auch Injas van der Bremt hat er seine Stärken eher in der Offensive als in der Defensive, wie man ja gerade auch in nahezu allen Rückrundenspielen gesehen hat. Welche Fragezeichen meinst du beim Thema Außenverteidiger?
Ja, aktuell ist das Fragezeichen vor allen Dingen, dass die Außenverteidiger sich häufig sehr tief und flach positionieren und somit können sie natürlich hoch im Feld keine Breite schaffen. Also wenn du Flügelspieler hoch haben möchtest und du möchtest, dass es die Außenverteidiger machen, dann müssen sie eben auch da sein. Wenn sie es nicht sind, dann hast du einfach eine flache Abwehrkette hinten und sehr eng stehende Offensivspieler, aber keine Breite in der Offensive. Insofern stellt sich für mich die Frage, was Baumgart dort in der Zukunft vorhat. Ob es in der Zukunft vielleicht noch mehr diese höhere Positionierung der Außenverteidiger geben wird oder eben nicht. Und was die Lösung dann ist.
Wenn die Außenverteidiger höher stehen, würde ich jetzt für mein laienhaftes Taktikverständnis sagen, müssten die offensiven Flügelspieler ja zumindest ein bisschen weiter reinrücken. Das möchte Baumgart ja auch haben. Welchen Vorteil bietet das? Vielleicht kannst du sagen, Robert.
Das eine bedingt das andere. So würde ich ganz am Anfang mal anfangen. Wenn ich die einrückenden Außenmittelfeldspieler habe oder haben möchte, dann brauche ich aber auch jemanden, der mir die Breite gibt. Und dann brauche ich die höheren Außenverteidiger, die eben halt hinterlaufen. So, man muss das alles immer im größeren Kontext und in den Strukturen denken. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben zwei Stürmer, wie ja gesagt wurde, mit Ranzi Königsdorfer und mit Latzel, die von Benedikt so schön beschriebene Dynamik zusammen sogar entwickeln könnten. Latzel, der ja abgibt in die Halbräume, Königsdorfer dahinter die Tiefen bespielt. Und dann habe ich noch zwei Außen-Mittelfeldspieler, die auch auf der letzten Kette stehen vom Gegner. Da mache ich es mir selber eigentlich viel zu eng, um da agieren zu können. Die Frage ist, wo positioniere ich in diesem Fall, dass ich offene Außenverteidiger habe, meine Außen-Mittelfeldspieler? In meiner Welt müssten die dann eher Positionierungen und die haben zum Beispiel, Ranzi hat die in der ersten Halbzeit später sehr gut gefunden eigentlich, zwischen den Linien, also sprich Viererkette und der Mittelfeldkette vom Gegner, müssten die dann einnehmen, um die entsprechenden Räume da vorne bespielen zu können. Dann hätte man auf der vordersten Reihe zumindest mit den zwei Stürmern dahinter, hätte man den Zehnerraum optimal eigentlich besetzt mit den dynamisch einrückenden Außen-Mittelfeldspielern und hätte die Breite dann mit hinterlaufenden beziehungsweise auch relativ hohen Außenverteidigern besetzt. Was sehr, 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 sehr viel Personal zwischen den letzten beiden Linien ist und dementsprechend auch sehr riskant, aber Baumgart zuzutrauen.
Zwischen den Linien eine große Qualität von Immanuel Farai, deswegen wird er wahrscheinlich auch weiter in der Startelf bleiben, auch wenn Laszlo Benes jetzt zurückkehrt, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir haben gerade schon das Thema Flanken besprochen. Es ist so, dass es 31 Flanken in den ersten beiden Spielen unter Steffen Baumgart gab. Davon sind gerade mal drei beim eigenen Mann angekommen und nicht eine dieser Flanken führte zum Torabschluss. Benedikt, ganz nüchtern gefragt, hat Steffen Baumgart überhaupt die richtigen Spieler für sein Spielsystem, das er maßgeblich auf Flanken aufbaut?
Die Vermutung am Ende würde ich etwas in Frage stellen, insofern, dass Baumgart zwar einen Ruf hat, besonders jetzt zuletzt aus Köln, dass er gerne viele Flanken spielen lässt, aber er eben auch eine Vergangenheit hat bei Paderborn in der Aufstiegssaison und auch, glaube ich, in der Saison danach, wo es eigentlich relativ wenig Flanken gab. Ich hatte mir das sogar auch mal statistisch angeschaut. Da konnte man sehen, dass Paderborn in der Aufstiegssaison in die erste Bundesliga, ich glaube, sogar die wenigsten Flanken in den Strafraum gespielt hat in der gesamten Liga. Insofern denke ich nicht, dass das Flankenspiel bei Baumgart unbedingt so ideologisch betrachtet ein Primärziel sein muss. Es wird eine Variante sein, aber in den letzten zwei Spielen kann man zum Beispiel auch im Vergleich zum Rest der Saison, also die vorigen 22 Spieltage sehen, dass man nicht mehr Flanken gespielt hat. Eher vielleicht sogar weniger.
Okay. Ein wichtiger Spieler in Sachen Torgefahr war zuletzt auch immer Laszlo Benes. Stefan, du hast ihn gerade schon angesprochen, dass er jetzt zurück ist nach seiner Rotsperre, vermutlich auch wieder direkt große Spielanteile bekommen wird in Düsseldorf. Robert, glaubst du, dass Benes ein Schlüsselspieler für Baumgart sein wird und sein kann?
Ich denke auf jeden Fall. Interessant wird wirklich zu sein, wie er eingebunden wird. Ich gehe davon aus, dass Benesch erstmal 1:1 wirklich die Rolle von Reis nehmen soll. Reis, ein Spieler, der ja vor allen Dingen auch in seinen progressiven Läufen und progressiven Dribblings, also man nennt es dann Ball Carries, also den Ball nach vorne getragen hat am Fuß.
Zuletzt auch nicht mehr so sehr, ne? Also
ja, schon.
Ist weit weg von seiner Normalform gerade. Ne?
Ja, beziehungsweise immer, wenn er in die Dynamik gekommen ist, war die nächste Entscheidung falsch. Beziehungsweise ist ins Dribbling gegangen, wo er einen Pass suchen müsste und andersrum. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage zu dem, was ich am Anfang über das oder die Ballbesitzstrukturen ausgeführt habe und eher den Ansatz über Pässelinien zu brechen, und glaube ich, dass wenn ich mich auch zurückerinnere in die Hinrunde, was Benesch da teilweise für Laserpässe im Umschaltspiel in die Tiefe gespielt hat, er ein überragender Fit wäre, vor allen Dingen auch an der Seite von Meffert auf so einer Doppelsechs, weil ich glaube, wir haben Benesch bislang beim HSV noch nie auf einer tieferen Rolle gesehen, weil es diese Rolle auch nicht gab, neben einem quasi Ballangspieler wie Meffert. Und ich halte das A für super interessant und B auch wirklich für einen sehr guten Fit im Moment. Ja.
Es gab ein paar Spiele, in denen er ein bisschen tiefer gestanden hatte. Das war, als Ludovic Reis verletzt ausfiel und dann er an der Seite von Emanuel Ferrei, dann Ferrei er den offensiveren Part spielte von den Achtern. Aber ansonsten würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Wir haben noch eine Frage zu Laszlo Benes mitgebracht. Die wollen wir aber nicht selber stellen, sondern die stellt ein Experte.
Servus in die Runde, Christian hier von Ballorientiert. Besondere Grüße natürlich an Benedikt und Robert vom Rautenball. Wir lesen eure Analysen zum HSV immer sehr interessiert und auch wir analysieren ja in unserem Podcast Inside Zweite Liga jedes Spiel der zweiten Bundesliga und eben auch den HSV, wo eben immer ein Hauptaugenmerk drauf liegt, immer was los ist. Deswegen ergeben sich da auch viele Fragen. Und ja, deswegen hätte ich mal eine Frage für euch. Und zwar kehrt er jetzt Benesch nach seiner Rotsperre zurück in den Kader. Das heißt, Baumgart hätte da erstmal ein Überangebot an zentral offensiven Mittelfeldspielern mit eben Benesch, Reis und Ferrei. Haltet ihr es für sinnvoll und auch denkbar, dass Baumgart alle drei in einem System integrieren könnte? Vielleicht ein 4-Raute-2? Und ja, würde das dem Baumgart-Ball vielleicht besser zu Gesicht stehen, wenn er da drei Kreativspieler hat, die für mehr Vertikalität, für mehr Tiefe im HSV-Spiel sorgen könnten, was ja gegen Osnabrück schmerzlich vermisst wurde?
Ja, vielen Dank für die Frage erstmal an Christian. Was ist eure Meinung? Robert, vielleicht fängst du an.
Ich glaube, ich habe dazu sogar was auf unserem Blog schon mal geschrieben. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Baumgart hat in seiner Köln-Zeit im Ballbesitz Strukturen teilweise gehabt mit einer Viererkette, davor ein Ballangspieler, in Klammern Meffert, und davor eigentlich drei genau solche offensive Spieler. Das war dann wie eine Raute, nur dass sich die beiden Rautenspieler, die äußeren Rautenspieler, extrem offensiv positioniert haben. So, und das wären in der Theorie sogar ein super Fit für die drei Jungs.
Benedikt?
Ja, absolut. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke auch, wenn man mal so auf die Fanwünsche eingeht, gab es den Wunsch schon von Beginn der Saison an. Die Möglichkeit gab es halt leider noch gar nicht, weil immer einer irgendwie verletzt war oder gesperrt, jetzt zuletzt mit Benesch. Also auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wenn man jetzt zum Beispiel, also auch wenn ich eigentlich am Ball die Dynamik zwischen Meffert, Benesch und dann Ferrei davor sehr gut finde, mache ich mir trotzdem ein bisschen Sorgen, was das dann für die Intensität im Mittelfeld bedeutet, so im Gegenpressing zum Beispiel, was ja auch in der Hinrunde zum Teil ein Problem war, wo Reis gefehlt hat. Insofern, natürlich hat Reis gerade ein bisschen Formprobleme, was natürlich auch viel mit seiner langen Verletzung zu tun haben wird und jetzt auch erstmal wieder reinkommen muss. Aber wenn er wieder in seine Form reinkommt, wird er auf jeden Fall auch besonders gegen den Ball wieder sehr wichtig sein. Insofern kann ich es mir sehr gut vorstellen.
Könnte dann ein klassisches 4-4-2 sein, ohne allerdings die Flügelspieler Jean-Luc Dompé und Bakary Yatta. Also ja, ich bin mal gespannt, ob es dann tatsächlich zu so einer Umstellung mal perspektivisch kommen könnte. Robert, welche personellen und taktischen Änderungen würdest du dir denn mal wünschen beim HSV? Was würdest du gerne mal sehen, wenn wir schon jede einzelne Nummer auf der Taktiktafel hin und her schieben?
Also was ich auf jeden Fall gerne mal sehen würde, ist genau das, was gerade ausgeführt wurde. Von dem Hintergrund wäre das super interessant. Ansonsten würde ich eigentlich vom Personal gar nicht so viel ändern. Wenn ich jetzt so ein Stück weit von dem denke, wie Baumgart die ersten beiden Spiele bestritten habe, und vor allen Dingen da auch die Rolle von Königsdörfer, der ja immer so ein Stück weit in den linken Halbraum Zwischenlinien geschwommen ist, mir vorstelle, dann könnte ich mir eigentlich schon denken, dass da rein personell gesehen ein Sonnen auch super interessant wäre, der dann eben halt mehr im Halbraum agiert, als das links ein Dompe macht, der konsequent ja nur die Breite hält.
Zweimal als Außenspieler sogar eingewechselt worden, jetzt an Sison, aber natürlich eher als nach innen ziehender Außenspieler.
Ja, genau das. Und das hat er auch gut gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die komplette Struktur, wie sie jetzt war, so beibehalten möchte, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wenn ich diese Außenmittelfeldspieler haben möchte, die auch nach innen ziehen, beziehungsweise in die Halbräume gehen und gerne Benesch, Reis, Meffert und Ferrei auf dem Platz haben wollen würde, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mit einem Ferrei statt einem Jatta anfange, der dann eben halt wieder im rechten Halbraum reinschwimmt da zwischen den Linien, plus eben halt einen deutlich offensiveren positionierten Vandenbremt, der dann vorne eben halt die Breite füllt dementsprechend.
Eine Position, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Torwartposition. Ohne da jetzt die personelle Frage zu stellen, würde ich doch gerne mal den Ex-Torhüter fragen, wie du das neue Torwartspiel in Anführungszeichen beim HSV beobachtest. Mein Eindruck ist, dass im Spielaufbau weniger der Torwart gesucht wird, der ein bisschen tiefer stehen soll auch, und dass der Aufbau eigentlich nur innerhalb der Viererkette erfolgt. Erstmal, wie siehst du es?
Ich finde, dass wir uns da eine Riesenschwäche nehmen, aber das ist auch meine persönliche Ansicht. Ich bin ein Riesenfan der Torwartkette, ganz einfach vor dem Hintergrund, dass ich dann relativ breite IVs stehen habe, die ich mit schnellen Pässen über den Torwart in jedem Teil erreiche, was mir es ganz einfach erlaubt, höhere Außenverteidiger zu haben und ich damit mehr Personal in höheren Ebenen habe, um das Spiel nach vorne zu treiben. Ich finde auch, dass der Reward also da einfach das schlägt, was das Risiko angeht, weil ich mich wirklich nicht an viele Tore erinnere, wo wir aus dem Grund einer Torwartkette irgendwie 80 Meter Tore bekommen. Also mit Ball finde ich, ist schade. So, und würde es mir eigentlich wünschen, dass wir es wieder so machen, aber es wird nicht wiederkommen.
Der Torwart ist bei mir kein Zehner, hat Steffen Baumgart direkt nach seinem ersten Spiel gesagt. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, wie Steffen Baumgart diese Position bewertet. Ja. Jetzt haben wir ganz viel von dir gehört, Robert, was du dir so vorstellen könntest. Benedikt, um einmal den Ball nach Budapest rüber zu spielen. Was würdest du dir wünschen? Welches System passt aus deiner Sicht am besten zu diesem aktuellen Kader?
Ja, also ich denke, das, was Baumgart jetzt gerade so andeutet, es geht schon in die richtige Richtung. Es gibt immer so ein paar, also ich habe eigentlich keine konkrete Vorstellung von etwas, was ich unbedingt sehen möchte. Es gibt vereinzelt Spieler, von denen ich mehr sehen möchte, zum Beispiel Nemeth. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in Ungarn bin. Aber mir gefällt der Spieler auch sehr gut. Er wird zwar ein bisschen kritisch gesehen, aber ich sehe bei ihm zum Beispiel, also zwei Kriterien sind bei ihm sehr interessant. Das eine ist, dass er so gewisse Spielmacher-Qualitäten hat, in dem Sinne, dass er hoch im Feld seine Mitspieler gut auch in Szene bringen kann, den Ball weiter verteilen kann, auch ganz gut darin ist, den Ball zu laufen, also den zu tragen. Dazu kommt, dass er mehr noch als Glatzel zum Beispiel dann eben diese, ich sag mal, diszipliniert diese tiefere Position hält. Oder die höhere Position hält, andersrum. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich Glatzel rausnehmen möchte, aber ich würde diese Kombination aus Glatzel und Nemeth auch ganz gerne mal sehen. Also wenn es jetzt in diese Richtung gehen soll, dass es eine Doppelspitze gibt. Klar, die Dynamik zwischen Glatzel und Ramzi Königsdörfer funktioniert oder sollte sehr gut funktionieren, hatte ich ja vorhin schon kurz was zu gesagt. Aber auch die Kombination aus Glatzel und Nemeth kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Natürlich musst du dann anderswo den Spieler haben, der diese Tiefenläufe vielleicht noch mehr macht, wenn es nicht Königsdörfer in der Doppelspitze ist, vielleicht auch eher irgendwie aus der Reihe dahinter, weiß ich nicht. Aber das wäre dann halt ein Spieler, den ich gerne noch ein bisschen mehr sehen möchte.
Vielleicht können wir einmal noch ganz konkret auf das Spiel jetzt am Freitag zu sprechen kommen. Bei Fortuna Düsseldorf wird es mit Sicherheit ein anderes Spiel von der grundsätzlichen Statik werden als noch gegen Osnabrück. Wir haben bereits gehört, dass wir alle glauben, dass Benesch für Reis in die Startelf zurückkehren wird. Was glaubt ihr, wird sich darüber hinaus noch ändern? Vielleicht nicht personell, aber taktisch, Robert, was hast du im Kopf?
Also erstmal bin ich mir gar nicht so sicher, dass die Statik so ein anderes wird. Wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, da hat sich meines Erachtens Düsseldorf relativ ähnlich wie die zuvor ein Gegner vom HSV auch in so einem 4-3-3 tiefen Block präsentiert und frei nach dem Motto, bespielt uns und wir kontern euch aus.
Spielen jetzt natürlich zu Hause, ne? Dadurch steht man zwangsläufig einfach so 5 bis 10 Meter weiter vorne. Ne?
Wenn du das sagst.
Du bist der Trainer.
Ich würde es nicht automatisch nur machen. Es kann durchaus sein, also Düsseldorf hat gerade auch unter Daniel Thune, und das haben sie in Hannover auch ganz hervorragend gemacht, eigentlich schon den Anspruch, von hinten das Spiel aufzubauen. Was ganz witzig ist, aus meiner Sicht witzig zumindest, dass Düsseldorf in Hannover damit ungefähr die gleichen Probleme bekam wie der HSV so häufig. Damit meine ich gar nicht, dass die Spielerisch schlechter waren, ganz und gar nicht, sondern dass Hannover irgendwann angefangen hat, mit einer unfassbaren Wucht und viel Personal vorne zu pressen, um dann dementsprechend 2 Tore einfach nur zu entzwicken, wenn man so sagen will. Von daher könnte es sogar so sein, dass der Baumgartsche Fußball, wenn man so will, und der Anspruch von Düsseldorf zu Hause vielleicht selber trotzdem das Spiel zu machen, beziehungsweise genauso weiterhin flach aufzubauen, von hinten, wie sie es eigentlich sonst auch machen, dass das vielleicht ein sehr schöner Weg sein wird für den HSV, da direkt über das Angriffspressing dementsprechend Tore zu erzielen.
Das heißt, um da nochmal nachzuhaken, du erwartest auch bei Fortuna Düsseldorf nicht unbedingt mehr Räume als gegen Osnabrück. Das heißt, es wird wieder auch darauf ankommen, vor allem schnell und direkt nach vorne zu spielen. Genau das, was gegen Osnabrück ja nicht geklappt hat.
Ja, ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass man das immer braucht, um Tore zu schießen. Also wenn ich nicht genau nach vorne spiele, dann verliere ich irgendwann den Ball. So, das ist wird immer so sein. Aber nein, konkret zu antworten, ich erwarte eigentlich genauso eine englische Staffelung bei Düsseldorf, vielleicht in einer dezent anderen Formation, um einen Zolles gerade bei der Arbeit gegen den Ball so zu positionieren, dass ich den in vorderster Reihe als Stürmer im Umschaltspiel habe. Deswegen vielleicht eher eingerückt und dann mit so einem 4-4-2 oder so und nicht mit so einem 4-3-3-Low-Block, wie Elversberg und Osnabrück das machen. Aber grundsätzlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sehr ähnlich wird. Ja.
Benedikt, du nickst zumindest teilweise. Du schließt dich deinem Kollegen an.
Ja, absolut. Ich habe mich auch habe auch teilweise das letzte Spiel von Düsseldorf gesehen, nicht so ganz im Detail, aber auch dort standen sie ja häufig tiefer, sind viel auch so über Umschaltsituationen gegangen. Insofern, ja, und die Vergangenheit eben auch, die Spiele zwischen Düsseldorf und Hamburg unter Thune dort als Trainer waren häufig so, dass Düsseldorf ein bisschen vorsichtiger agiert hat. Ich erwarte auch nicht unbedingt große Räume jetzt, nein.
Gut, wir sind gespannt. Ich selber werde auch dort vor Ort sein. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um sowohl euer Projekt einmal vorzustellen, als auch uns alle ein bisschen taktisch wieder auf Stand zu bringen. In meinem Kopf kreisen immer noch zwischen den Linien sich bewegende Achter oder nach innen rückende Achter, abkippende Außenverteidiger durch den Kopf, aber es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank und wir hören uns mit unserem Podcast dann in der kommenden Woche wieder vor dem Heimspiel des HSV gegen Wien Wiesbaden. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.